Können wir, oder was?
Nee, wir wollen die Musiker.
Natürlich.
Mach die Musik an.
Also, kurz und knackig, es geht um Silvester.
Uhu.
Freust du dich etwa?
Also eigentlich, ich habe ein bisschen Freude mitgebracht, aber seitdem du deine Stimmung dann so zeigst, ist fast in die Socken, ne?
Ja, weil, also ich kann damit leben, dass wir über diese Sache Silvester sprechen heute in dieser Folge, weil es die Leute interessiert, aber ich persönlich brauche kein Silvester.
Ja, du brauchst...
Brauche ich nicht.
Warum denn?
Nee, weil... Erstens, ich bin Weihnachtsfan. Mhm. Und dieses Silvester, weißt du, mein Weihnachten geht immer so in den Januar Schluss. Noch ein Stück rein, ne?
Ja, ja.
Und dieses Silvester unterbricht so ein bisschen meinen Hypernoilismus, über den wir so oft gesprochen haben, ja? Und der grätscht mir da so ein bisschen rein, dass die Leute wie die Wilden durch die Straßen laufen und scheiß Feuerwerk durch die Gegend werfen und irgendwie mich in meiner Ruhe unter meinem Weihnachtsbaum stören. Ja, und ich möchte den Rattenschwanz von Weihnachten einfach noch ein bisschen bis Januar, bis, wie heißt dieses Fest bei Ikea, wo die ihre Tannenbäume vom Balkon schmeißen? Knut!
Knut!
Ja. Knut, ah, wann ist das? Knut. Ich glaube, 5. Januar oder sowas. Keine
ich
Ahnung.
Ich glaube, 6. Januar ist es.
6. Januar.
Also 6. Januar ist eigentlich eine Geschichte mit dem was für christliches.
Ah ja. Heiligen Drei Könige.
Mhm.
Mhm.
Das kann schon sein.
Mhm. Aha. Genau. Nee, bis dahin möchte ich das eigentlich. Deswegen stört mich das schon. Nein, ganz ehrlich, also ich kann mit Silvester gar nicht so viel anfangen. Ich feiere ungern irgendwie ins neue Jahr rein, weil es für mich irgendwie auch nichts Besonderes ist.
Okay.
Das könnte von mir aus ein Tag wie jeder andere sein.
Ja.
Ja. Ich finde es gut, dass mein Arbeitgeber mir freigibt an dem Tag.
Am
31. Januar.
31. also auch
ja,
natürlich.
Ich habe nämlich einen Tippitoppi-Arbeitgeber.
Oh.
Wir haben am 31. schon frei.
Ja, das ist stark.
Ja,
stark.
Andere Leute im Einzelhandel, ich gucke jetzt keinen weiter an, müssen auch durchaus bis zum Nachmittag arbeiten.
Dieses Jahr habe ich Pflichturlaub am 31.
Du hast Pflichturlaub?
Ja, ja.
Was ist ein Pflichturlaub?
Naja, jetzt zwei Vertreter reichen für die Abteilung, wo ich dann arbeite.
Sehr gut. Und Abteilungsleiter der Liebe.
Und dann, ja, jetzt also wurde mir gesagt, ja, nimm deinen Urlaub dann.
Sehr gut, aber eine Sache, doch mal, jetzt fällt mir eine Sache, jetzt habe ich Silvester ziemlich schlecht geredet aus meiner Sicht, aber es gibt doch tatsächlich eine Sache, die ich ganz gut finde an Silvester, das ist natürlich das Fernsehprogramm.
Siehst du schon, das ist schon so sehr bisschen, kleines Screener jetzt.
Ja, aber es ist ein bisschen wie bei Weihnachten, also es gibt so zwei Sachen, die sind bei Silvester Pflicht, die man gucken muss.
Okay, welche?
Dinner for One.
Mhm.
Sagt dir das was?
Ja, hab ich schon gehört.
Ja.
Ich hab's nie geguckt,
wie,
aber ich hab's
gehört. Wie, du hast nicht geguckt?
Naja, komm.
Du hast noch nie Dinner for One geguckt?
Nee.
Also okay. Erstmal. Also wir halten an dem Tag, also heute ist der 31.12. Matze, wenn wir hier das aufgenommen haben und durch sind, dann gehen wir aber beide schleunigst auf die Couch und gucken beide zusammen Dinner for One.
Aber mit Sicherheit Abstand, ne?
Absolut, 1,5 Meter und kein Fummeln, die Hände bleiben über der Decke. Und dann gucken wir schön Dinner for One, das kann doch nicht sein. So, und dann mein zweites... Der zweite, ja, ich sage jetzt mal Serie in Anführungsstrichen, die man gucken muss, zumindest die eine bestimmte Folge, ist Ein Herz und eine Seele.
Ja, das kenne ich nicht.
Das kennst du nicht?
Nee.
Okay, wir gucken danach im Anschluss Ein Herz und eine Seele. Ja. Die Bohle. Ja,
die
ganz
Bohle.
Wichtig. Ich weiß gar nicht, wie die Folge original heißt. Die Silvester Bohle oder Silvester...
Hm. Ja. Gibt's
auf jeden Fall mit Ekel Alfred. Das ist super. Das ist genau, das wird dir auch gefallen vom Humor her.
Okay.
Ja, schon ein bisschen älter. Aber es ist auf jeden Fall genauso ein wichtiges Ding wie Dinner for One. Das sind die einzelnen Sachen. Und wenn man natürlich die Stimmung noch richtig zum Überkochen bringen möchte, ja, wenn man so richtig on fire ist, Silvester, dann guckt man natürlich noch 2015 die ultimative Chartshow mit Olli Geissen.
Also wir haben echt.
Weil da sitzen dann aber wirklich die Stars auf der Couch. Ich sag's dir, wirklich. Also die Ehrlich Brothers.
Wir haben echt
immer dieser komische Thomas Stein. Ja, der früher mal so Plattenboss von irgendwas war, keine Ahnung, und der gibt da seinen Senf und dann werden er die 100 geilsten Hits des Jahres durchgerockt.
Und
ja,
dann
und auf Platz 1 ist immer Helene Fischer wahrscheinlich.
Wer sonst?
Oder so. Ja, wer hätte es nicht sonst verdient, ne? Muss man ehrlich sagen.
Ganz ehrlich.
So, aber jetzt haben wir schon rausgefunden, Silvester ist nicht ganz so mein Fall.
Ja.
Wie sieht's bei dir aus? Du bist doch bestimmt eine alte Silvester-Rakete. Du magst doch Saus und Braus. Das spricht euch doch zu, euch Franzosen.
Also, eigentlich, ich finde Silvester immer so ein bisschen anstrengend. Es ist immer diese Vorphase, wo feiere ich? Wo werde ich feiern? Ja?
Sprichst du jetzt aus deiner französischen Sicht oder aus deiner deutschen Sicht, wo du jetzt schon in Deutschland wohnst? Wie war es denn? Warte mal, wir können ja mal chronologisch vorgehen. In deiner Jugend.
Ja.
Ja, wir nehmen jetzt mal Jugendalter, weil davor ist es, glaube ich, relativ unspektakulär.
Also bei mir, bei mir war in der Jugend auch nicht so spektakulär, weil ich habe erstmal immer so zu Hause gefeiert oder so. Also jetzt erst später, so als Erwachsene, dann habe ich angefangen, dann woanders zu feiern. vielleicht jetzt mit 19, 20 oder so, aber für mich war es so dieser gemütliche Style, so ein bisschen Post-Weihnachten, so wie ein zweiter Weihnachten, den er anfing.
Ach so, okay. Ja,
ja, so habe ich das gesehen. Und dann mehr und mehr ist diese Party, so wo gehen wir hin, was machen wir dann und so weiter. Das fand ich irgendwie am Anfang so ein bisschen cool und dann sehr schnell lame, so, weil jeder hält sich dann für die letzte Party, die dann jetzt vielleicht cool wäre, und am Ende landet man da immer so ein Ding, der...
So Party-Hopping oder was? Also man springt von Party zu Party?
Ja, nee, nicht unbedingt, aber so... Jetzt im September fängt der erste an, was macht ihr für Silvester?
Ach so, okay. Ja.
Oder was machst du für Silvester? Ja, okay. Dann kommt der zweite, jetzt zwei Wochen später, und du sagst selber zu einem anderen Kumpel, ey, was machst du für Silvester? Ja. Und jeder sagt, nein, ich weiß noch nicht.
Weil, ich weiß ja nicht.
Eigentlich wollte ich nicht mit dir feiern, aber...
wir lassen uns jetzt mal offen an der Stelle. Super.
Ja, siehst du, und das ist so, und dass am Ende jetzt jeder nimmt so einen lame Plan, außer vielleicht dann ein oder zwei, die ein krasses Ding haben. Also so ist es für mich dann gewesen. Dann gab es diese, also für mich ist jetzt auch so ein Feiertag, wo man noch viel essen wird.
Ja. Ach, natürlich.
Ja, ja. Ist ja auch so schön trinken, so Champagner, Wein und so weiter. Das ist ein schönes Moment, glaube ich, dass jetzt man in Familie oder Freunde dann trotzdem verbringen kann. Und die letzten Jahre, muss ich ehrlich sein, war ich mit meiner Frau dann ziemlich früh ins Bett. Ja, also,
ja, sehr löblich. Da gehöre ich auch dazu. Ich bin auch todmüde Silvester, komischerweise.
Ja.
Ist genau wie ich Weihnachten immer nichts runterkriege. Das ist auch ganz komisch irgendwie, ja. kann ich viel essen. Es gibt ja so
echt?
Leute, die kriegen den übelsten Fressflash irgendwie, ja, zu Weihnachten. Da bin ich auch völlig raus an der Stelle. Und Silvester ist bei mir so, dass ich da irgendwie um 8 Uhr abends sitze und denke, eigentlich könnte ich jetzt auch ins Bett gehen. Und man wird regelrecht gezwungen, so irgendwie bis 12, ja, okay, hey, happy
und
New Year. Und
3, 2, 1,
fuck yourself, happy New Year.
Ja.
Who cares?
Aber dieses Jahr wird auch Besonderes, ne, natürlich.
Gut, dieses Jahr wird natürlich ein bisschen special, das stimmt, ja, weil aufgrund der Corona-Pandemie natürlich deutliche Einschränkungen durchgesetzt wurden von der Regierung,
genau,
was ich auch okay und nachvollziehbar finde, ne. Es wird für mich auf jeden Fall ein bisschen ruhiger, da freuen sich unsere Kinder drüber.
In der Tat.
Ne, das ist draußen nicht ganz so. Obwohl, nee, warte mal, das muss ich jetzt zurücknehmen, weil bei meiner großen Tochter war es tatsächlich so, dass Silvester bis zu einem bestimmten Punkt sie überhaupt nicht gestört hat im Schlaf nachts. Durch dieses Monotone, es knallt ja immer wieder gleich so ungefähr, ne? Und wenn jetzt wirklich nicht gerade irgendwie der Polenböller vorm Fenster explodiert, ist es halt so ein schönes monotones Geräuschlevel irgendwie so. Und da schlafen die komischerweise relativ gut. Hatten wir beim ersten Mal so ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht durch die ganze Knallerei halt das Kind wach wird und man irgendwie ständig irgendwie da sitzt. War aber überhaupt nicht so. Ja.
Aber für mich ist es so, dass dieses Knallerböller und so weiter in Berlin ein krasses Erlebnis war. Ne? Erstes Mal, ich kannte das nicht, in Frankreich läuft das anders.
Deswegen, ich wollte mich jetzt gerade mal fragen, ist das mit dem Knallen in Frankreich gar nicht so angesagt?
Nee,
oder was?
Gar nicht. Also in Frankreich ist es so, dass es jetzt so ein krasses Feuerwerk organisiert ist, also abhängig von die Städte oder Regionen,
ja,
gibt es dann Standorten, wo es dann stattfinden wird, wo man sich sammelt und dann guckt, was passiert. Also bekannteste wird auch im Fernseher gezeigt, zum Beispiel ist der in Paris, dann am Fernsehturm zum Beispiel.
Okay, ja.
So, man wird dann sich bewegen in Paris, um das zu gucken, und dann wird man feiern gehen. Allerdings ist es nicht so, dass jeder seinen Böller oder irgendwas dann jetzt wirft und dann so. Was ich krass fand in Berlin, ist nicht nur, dass jeder macht, sondern wenn du jetzt am Spree entlang läufst, also ein Blick auf ganz Berlin, und dann siehst du, wie überall es ist. Das ist ein krasses Ding. So, deswegen, also ich finde das nicht unbedingt super cool, das selbst zu machen, aber ich war mega beeindruckt und ich fand super geil, das einmal gesehen zu haben, also beziehungsweise jetzt schon viermal gesehen zu haben, wie es dann in Berlin abgeht.
Ja, aber gut, jetzt muss man natürlich da auch nochmal ein bisschen differenzieren, ne? Natürlich, es gibt Leute, die sehr verantwortungsvoll mit Feuerwerk umgehen. Es gibt natürlich auch Vollkatastrophen, irgendwie Leute, die sich da irgendwie fühlt abschießen auf der Straße.
Mhm.
Ja, das irgendwie, weil man hat den Sinn halt so ein bisschen auch verloren dazu, ne? Warum wird geknallt?
Das ist eine richtige gute Frage.
Weißt du?
Hast du eine Antwort?
Ja, ich habe eine Antwort tatsächlich.
Nee, ich weiß jetzt nicht warum.
Das kommt von einem Papst, nämlich namens Papst Silvester.
Ah.
Ja,
Stallone,
1400, schlag mich tot irgendwann wahrscheinlich. Und die haben damals das tatsächlich noch mit Glocken und so gemacht und mit Peitschen laute Geräusche gemacht, um die bösen Geister des vergangenen Jahres zu vertreiben.
Ja.
Und daher kommt so ein bisschen die Tradition. Das ist irgendwann mal umgewandelt, ne? Ey, Glocken waren irgendwann nicht mehr cool genug, irgendwann hat man geil Feuerwerk gehabt. So, und deswegen sind die Leute mit Böllern irgendwie durch die Gegend gelaufen.
Okay.
Aber den Sinn hat ja gar keiner mehr.
Nee, klar, nicht.
Ne? Also es läuft ja keiner über die Straße und macht Feuerwerk, weil er sagt, so, ich möchte jetzt hier die bösen Geister des vergangenen Jahres vertreiben und irgendwie fresh ins neue Jahr starten, irgendwie ohne die bösen Geister um mich herum. Der Gedanke ist ja gar nicht mehr da.
Ja, das stimmt. Ja, klar, also jetzt eigentlich für jeder ein Neuer, der jetzt nach Berlin kommt, denken sie, okay, das ist Tradition, dass jeder dann sowas macht. Finde ich einfach krass. Ich denke mir, ich finde es auch krass, dass dieses Jahr nicht stattfindet. weil es ist jetzt vielleicht eine Warnung, vielleicht wird es auch nie wieder stattfinden in Berlin, ne? Wer weiß, wie jetzt die Regierung
das glaube ich nicht. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass sie vielleicht sagen, das, was sie schon öfters mal durchgebracht haben, da weiß ich bloß nicht, wie man das kontrollieren soll, dass es halt nur noch bestimmte Zonen gibt. Ich glaube, die Skandinavier sind da auch relativ weit vorne, was diese Idee angeht, nämlich bestimmte Zonen aufzubauen, wo man dann quasi sein eigenes Feuerwerk abfeuern kann. Also du wirst nicht mehr die Möglichkeit haben, durch Berlin zu laufen und einfach an jeder Ecke irgendwo einen Böller hinzuschmeißen. Das wirst du irgendwann nicht mehr haben. Da gebe ich dir recht, ja. Aber das Coole ist ja halt einfach an Silvester, du sagtest schon, für euch Party People, ich bin jetzt auch nicht so der Party People, ne? Ist natürlich ein ordentliches Event natürlich. Die Idee dahinter, dass man ordentlich zusammen feiert mit seinen Freunden, mit seiner Familie, wie auch immer, ne? Viele Leute hier, Brandenburger Tor, ein Riesenevent irgendwie, die Leute strömen dahin. Ist zum Beispiel eine Sache, die ich null nachvollziehen kann.
Ja, ich auch nicht.
Also keine Ahnung. Jeder das, was er mag, ne? Keine Frage, aber ich hätte irgendwie keinen Bock stundenlang. Es ist ja meistens auch nicht warm, sondern irgendwie ein bisschen kühler in Berlin. Ja, meistens regnet es. Ja, das ist auch irgendwie in den letzten Jahren hat sich das irgendwie durchgesetzt, dass irgendwie schönstes Regenwetter Silvester ist. Und dann stehen die ja vom Brandenburger Tor und ganz ehrlich, es gibt halt auch einfach keine coolen Acts, die da spielen. Es gibt ja keinen Musik-Act, wo du sagst, boah geil, da stelle ich mich jetzt aber stundenlang in die Kälte Straße 17. Juni, weil er einfach ein super geiler Act spielt.
Ja, ich glaube...
Weil natürlich die coolen Acts, die gehen alle Silvester feiern, die haben keinen Bock auf irgendwie einen Auftritt, so, weißt du, die haben keinen Bock zu arbeiten.
Ich glaube, die Leute erleben einfach das Ding. Also ich meine, klar, du wohnst in Berlin, du kommst aus Berlin und vielleicht ist es jetzt auch nicht, du hast keine Reise dafür, aber ich habe das auch noch nie gemacht, aber ich weiß, in Paris zum Beispiel war ich schon mal dann an der Eiffelturm, um das zu gucken, aber ich bin nicht jetzt viel früher gekommen. Du kannst das durch... überall in Paris sehen quasi und deswegen dann läufst du in der Richtung rein und dann du siehst dir die Masse, du gehst dazu, eigentlich du feierst dann mitten viele Leute. Was mir jetzt interessiert ist, denn dieses Jahr, wenn wir das nicht machen und dann, es gibt andere Sachen dahinter, also für mich ist das Freunde treffen, also jetzt bei mir war Weihnachten so Familie und dann in zweite...
Und Silvester eher so ein bisschen die Freunde. Ja, das ist bei mir ähnlich, also ich mache jetzt auch nicht viel mit meiner Familie, sondern, also klar, mit meiner Freundin, meinen Kindern und so, aber dann tatsächlich doch irgendwie mit den Nachbarskumpels irgendwie und setzt man sich zusammen und dann trinkt man was und bla, hast nicht gesehen. Ja, das macht man tatsächlich, aber gibt es am Eiffelturm dann eigentlich auch ein Event richtig oder ist das wirklich nur das Feuerwerk? Ist da irgendwie eine Bühne aufgebaut?
Gute Frage.
Nächste Frage. Weil da können wir so ein bisschen, wir haben ja heute einen Gast da.
Ja.
Vielleicht können wir den ja schon mal dazu holen. Das ist nämlich der Julian. Julian, um ihn mal für die Zuhörer so ein bisschen ins Boot zu holen. Ehemaliger Arbeitskollege von mir und vom Pfeife ein ehemaliger Arbeitskollege. Mittlerweile Geschäftsführer vom Amüsü-Kombinat und kommt halt aus der Eventbranche. Und das ist ja gerade auch für die Kollegen gerade eine echt schwierige Zeit. Und vielleicht kann uns der Julian da gleich zu noch mal ein bisschen was erzählen. Weil wir gerade über Events gesprochen haben.
Genau, richtig.
Sollten wir vielleicht den Julian noch kurz dazu holen.
Julian, willkommen da.
Freue mich so. Hallo, hallo.
Schön, dass du reingekommen bist.
Ohne Stolpern sozusagen.
Schön. Jetzt ja, schön, ne? So Lars hat uns dann verlassen schon sofort.
Ja, nee, eigentlich, dann machen wir zu zweit weiter.
Ja, das können wir auch weitermachen. Aber eigentlich ist es echt ein richtiges cooles Thema. Also jetzt Lars auch gesagt, was du machst.
Ja, erstmal herzlich willkommen.
So. Ja, hab ich gerade gesagt. Warum steigst du ein jetzt?
Nee, wir haben gerade schon gesagt, Julian, ehemaliger Arbeitskollege. Ja, ich muss das Feld nochmal kurz von hinten aufräumen.
Wir haben es schon gemacht.
Ja, wir haben netterweise auch schon gesagt, dass du Geschäftsführer beim Amüsü-Kombinat einer Eventagentur bist. Und weil wir gerade über Events gesprochen haben, haben wir gesagt, scheiße, da müssen wir jetzt den Julian jetzt schon reinholen.
Ja, als war auch Gast. Noch völlig unvorbereitet tatsächlich. Aber vielen Dank.
Die Kippe aus dem Fenster geschmissen, irgendwie das Bierglas schnell weggestellt und jetzt ist er schnell hier reingehuscht in unser Studio. Nein, wir haben gerade darüber gesprochen, dass natürlich durch Corona jetzt natürlich die Silvesterplanung und die Silvester-Events natürlich eigentlich gänzlich ausfallen.
Ja.
Beziehungsweise am Brandenburger Tor, habe ich gehört, gibt es eine Bühne und das Programm und es wird im Fernsehen übertragen, aber halt keine Zuschauer.
Ja, den Stream, den wir halt alle irgendwie seit 9 Monaten schon so derbe feiern, ne?
Ja, super, ja. Jeder braucht den Stream. Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz ins Boot holen, was diese Corona-Pandemie mit der Branche gemacht hat, mit der Event- und Veranstaltungsbranche.
Ja, im Prinzip hat die Pandemie und alles, was damit zusammenhängt, dazu geführt, dass nichts mehr stattfindet. Ne? Also ganz speziell für uns aus dem Eventbereich und aber auch für ganz viele Kollegen hat das im Prinzip ja mit einem Entzug der Arbeitsgrundlage zu tun gehabt, die auch, glaube ich, die meisten durchaus vertreten. Also ne, wir wissen alle, dass die Maßnahmen, die da getroffen wurden und Kontaktbeschränkungen und so weiter auch absolut wichtig sind, aber das wiegt natürlich nur zu einem gewissen Teil auch die ja, so ein bisschen die Traurigkeit darüber auf, dass man eben nicht mehr das machen kann, was man eigentlich machen muss, um Geld zu verdienen, um seinen Lebensunterhalt irgendwie zu bestreiten. Und ja, aber auch ganz viele in dem Kulturbereich und Eventbereich, egal ob das jetzt Konzerte sind, Veranstaltungen für die Wirtschaft oder auch Theater und so weiter, ne, die machen es ja auch aus Herzblut. So, ne?
Ja,
und
ja,
wenn man das dann irgendwie nicht mehr machen kann, das ist schon ganz schön einschneidend.
Ja, vor allem kam es ja auch so Knallauffall, ne? Also, ja. Was heißt, ja, Knallauffall. Wir wussten alle, okay, Anfang Januar war das erste Mal so ein bisschen Thema, ne? Dass es den Coronavirus zumindest gibt. Der war aber noch relativ weit weg von uns.
Ja.
Ne? Und mit einem Schlag kam das ja relativ schnell rüber und relativ schnell kamen ja dann auch die ersten Maßnahmen, die euch ja eigentlich komplett schon mit der ersten Maßnahme in den Stecker gezogen hat. Ne? Weil es gab ja die Kontaktbeschränkung, alle Großveranstaltungen wurden abgesagt, ne? Und da ist es natürlich schwer, ein Event mit Zuschauern irgendwie auf die Beine zu stellen. Nun gibt es aber natürlich auch nicht so richtig viele coole Alternativen, aber kannst du irgendwie ein, zwei Alternativen erzählen oder erklären, die ihr gemacht habt? Im Gegenzug dafür, dass man keine Großveranstaltung mehr machen kann?
Ja, also wir haben, zum einen hat es uns natürlich von einem auf den anderen Moment, Mitte März irgendwie war, glaube ich, der erste Lockdown dann,
genau.
Rieselten dann so die Stornos rein sozusagen, ne? Alle Veranstaltungen, alle Aktionen wurden abgesagt. Wir machen auch viel in der Out-of-Home-Promotion, also viel Kundenkontakt, viel Zielgruppenkontakt für Marken. Und das ist natürlich alles weggebrochen und Alternativen waren dann, und die haben wir auch bis jetzt ganz, ganz viel im Musikbereich, aber auch so Tanz und wie gesagt Theater, Opern und so, dass man eben auf Streaming umgesattelt ist. Was für unsere Kunden schwierig ist, weil unsere Kunden sind halt keine Bands, ne,
ja.
die wir dann auf eine Bühne stellen und so ein bisschen streamen, sondern bei uns geht es wirklich schon sehr viel darum, dass man eben in Kontakt mit Zielgruppen kommt. Und das war dann ganz schwierig. Wir haben so als Alternative dann für einen Kunden ein Autokonzert veranstaltet,
ja,
auf dem Messegelände hier in Berlin.
Ja.
So, das war auch eins mit der ersten in Berlin. Weil das ja auch schwierig war. Das sind auch einfach dann...
Ja, vor allem keiner weiß ja auch so richtig, wie man das aufziehen soll. Ne? Weil
das ist ja
zum ersten Mal da.
Ja.
Es wird aus die Idee entsteht und man muss ja überhaupt auch erstmal gucken, kann man das überhaupt sinnvoll umsetzen.
Genau, es gibt halt keine Blaupause. Ne?
Genau,
also
richtig.
Du holst halt nicht ein Blatt Papier aus der Schublade und plötzlich wissen alle Bescheid. Du musst auch mit Behörden zusammenarbeiten, die ja auch vor einer völlig neuen Situation standen. Du hast natürlich auch ein Publikum und Künstler, die sich auf eine ganz andere Art und Weise, wie man konsumiert und aber eben auch gibt, ne, als jemand, der Kultur schafft, dann plötzlich in Austausch tritt mit Menschen, die ja einfach Bock auf Kunst und Kultur haben. Und das ist schon relativ schwierig gewesen. Und dann gab es ja auch diese Phase im Sommer, wo dann so kleinere Veranstaltungen durchaus wieder gingen. Dann haben wir irgendwie mit sehr, sehr viel Abstand und unter großen Sicherheitsvorkehrungen auch einen Strand-DJ-Afterwork-Event gemacht, was auch ganz gut funktioniert hat. Aber es hat sich dann eben gezeigt, dass, naja, dann natürlich dann auch mit wieder wachsenden Infektionszahlen und da dann eben auch wieder rigoroseren Beschränkungen und so weiter, das ist natürlich alles so eine, da fehlt eine Planungssicherheit, die ja einfach alle betrifft.
Und vor allem ist es einfach auch nicht das Gleiche. Also ich
finde
es ja cool,
ich
fand es ja cool, dass es halt irgendwie wenigstens ansatzweise Ideen gab von vielen Veranstaltern und Eventbranchen, aber es ist halt natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Also ich zum Beispiel könnte mir kein Autokino-Konzert von meinem Lieblingskünstler angucken, ne, weil es mir einfach fehlt. Es fehlt diese Nähe zu den Leuten und es fehlt halt einfach auch dieses Zusammen-Eskalieren. Das ist ja das, was ja alle so pusht da bei so einem Konzert. Ne? Du stehst eng bei eng und alle sind irgendwie auf dem gleichen Party-Level irgendwie so. Ne? Das fehlt natürlich.
Aber das ist jetzt, also für mich ist jetzt klar, dieses Live-Gefühl, ich bin jetzt kein Riesenkonzert-Fan zum Beispiel, also Party und so weiter auf jeden Fall, Konzert nicht unbedingt.
Party ist super, aber hier, Kultur.
Aber, also, ich dachte, es gibt CDs dafür.
Ja, oh Gott, ey.
Gut. Und für mich, was immer interessant ist, okay, wie überbrückt ihr denn die Zeit? Also jetzt gerade, ihr findet Lösungen, aber ganz konkret dann, womit dann geht man in der Bank am Ende des Monats?
Also ich glaube, bei vielen Leuten, die ich kenne, die bei mir ist es nicht der Fall, ich bin kein Freiberufler, deswegen hat bei mir in der Firma eben auch natürlich die staatlichen Subventionen, Kurzarbeitergeld und so weiter,
ja, okay.
Das hat schon auch dafür gesorgt, dass es zumindest eine, ich sag mal, dass der finanzielle Spielraum da ist, jetzt Mitarbeiter und Kollegen nicht auf die Straße setzen zu müssen.
Okay.
So, ne? Also das ist schon ganz wichtig. Bei vielen Freelancer und selbstständigen Kollegen ist natürlich eine ganz andere Sache, weil denen brechen einfach die Aufträge weg von einem auf den anderen Tag und gerade auch so in der Frühjahrsphase des ersten Lockdowns hatte sich ja auch gezeigt, dass dass es auch da einfach keine wirtschaftlichen oder politischen Lösungen noch nicht gab. Ja. So, ne? Da hingen, glaube ich, viele Selbstständige so ein bisschen in der Luft. Dann waren eben Autokonzerte weit verbreitet, wo dann vor allem auch größere Künstler vor einem halbwegs großen Publikum spielen konnten. Also so Leute wie Sido haben dann eben vor 1000 Autos gespielt oder so, ne? Wo dann auch natürlich auch namhafte Künstler dann auf eigene Gagen verzichtet haben und geguckt haben, okay, Hauptsache die Crews verdienen Geld.
Finde ich mega.
Das ist natürlich irgendwie auch so eine Art der Solidarisierung. Der Solidarisierung innerhalb der Branche, die aber gerade in der Veranstaltungsszene, und wir sind ja da auch ein ganz, ganz kleines Rädchen nur, da fehlt es halt an, oder fehlte es bislang an auch Austausch, an Kommunikation zwischen verschiedenen Playern. Es gibt keine Lobby, ne? Also wir haben nicht einen Verdi oder eine Gewerkschaft, die da irgendwie plötzlich mal den Finger hebt und sagt, oh, wir haben jetzt hier aber 1,7 Millionen Gewerkschaftsgenossen. Da müssen wir mal was tun. So, ne? Und das ist jetzt erst in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen aufgekommen. Ich glaube, das ist auch wichtig, aber da ist noch längst nicht die perfekte Lösung am Start sozusagen. Ja.
Hast du explizit von der Kampagne mitbekommen, Kulturgesichter 030?
Ja.
Hattest du da mitgemacht?
Ich habe mitgemacht, mein Foto ist noch nicht veröffentlicht. Und
warum nicht?
das müssen wir zwei gute Freunde von mir fragen, die nämlich tatsächlich die Initiatoren hinter der Berliner Kulturgesichter-Kampagne sind. Ja. Das hat ja angefangen in Stuttgart, glaube ich. Die waren so die ersten, hat sich dann ausgebreitet und irgendwie ist ihnen dann im November aufgefallen, so Moment mal, Berlin.
Ich hatte jetzt
noch keine Kulturgesichter-Kampagne. Eigentlich Medienhauptstadt und die Berliner verstehen sich ja auch gerne irgendwie so ein bisschen als kultureller Nabel in Deutschland, was mal mehr, mal weniger stimmt wahrscheinlich. Und dann haben die das aufgezogen, haben jetzt Anfang Dezember 6 Shooting-Tage gehabt mit fast 300 Bildern, glaube ich, die gemacht wurden. Also der Zulauf war wirklich gut, sodass sie im Januar jetzt auch noch weitermachen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es eben so eine sehr, sehr kleinteilige Branche ist so. Ne?
Ja, ja.
Also zur Veranstaltungswirtschaft gehört jemand wie ich, genauso wie natürlich Künstler, aber da sind Busfahrer dabei, Security-Mitarbeiter, Putzfrauen, Tresenkräfte und so weiter, ne? Techniker, ganz viele. Und das wird, glaube ich, nicht so gesehen. Also wenn man, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, da müsste ich jetzt den Telefonjoker ziehen und einen von den beiden anrufen. Aber es sind so roundabout 1,7 Millionen Leute, die in dieser Kulturszene, Eventbranche arbeiten. Das, soweit ich weiß, sogar mehr als in der Autoindustrie. Und wie wir wissen, haben die ja nicht so die Probleme, sich durch Krisenzeiten zu manövrieren.
Aber diese 1,7 Millionen wissen wir, also eine Idee vielleicht nicht, aber von der Anteil an Selbstständigen, die dabei sind?
Weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich sehr, sehr viele sind, weil gerade wenn ich auch von meiner Firma ausgehe, wir sind eine sehr, sehr kleine Agentur, wir sind 7 festangestellte Mitarbeiter inklusive Geschäftsführung und wenn wir unsere Saison haben mit vielen Events draußen im Sommer und bis in den frühen Herbst hinein, haben wir nochmal locker 40, 45, 50 Freelancer, die regelmäßig für uns arbeiten und nicht nur für uns arbeiten, aber schon eben auch Geld verdienen damit. Ne? Mhm. Und das ist schon in anderen Agenturen ähnlich. Deswegen würde ich sagen, ist der Freelancer-Anteil da vielleicht sogar deutlich höher als der Festangestellten.
Okay.
Ja.
Ja, das ist schon krass.
Ja, klar, weil das, also wie du sagtest, also dieses, also der ich finde es spannend, dieses Thema mit den Gesichtern, weil für viele sind nur die vorne stehen, nicht die dahinter sind. Und wir haben es gab auch Demo in Berlin, ja, also haben wir in Berlin Demos gehabt, so. Und da haben wir gesehen auch, wie viele Leute noch dazukommen, wie viele Leute können dann einfach sich dann ausdrücken, aber wie viele Leute können auch sehr schnell in Not sein, ne? Also in einem Land wie Deutschland, also wir sprechen nicht von so. Und das ist für mich dann sehr, 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 sehr spannend, weil schnell beschweren wir uns dann von der Situation, aber wir wurden so schnell von dem Land aufgegriffen, also jetzt geholfen und unterstützt. Es gibt Leute, das ist nicht der Fall. Und deswegen, also finde ich echt spannend. Aber jetzt.
Ja, wir mussten jetzt mal drüber reden. Das konnten wir jetzt nicht ausblenden an der Stelle, weil wir halt gerade über Events gesprochen haben und Silvester ist ja da ein großes Thema. Jetzt müssen wir Jürgen natürlich erstmal fragen, ob er pro Silvester oder kontra Silvester ist.
Vorsicht!
Also
zumindest, du darfst es auch differenzieren.
Ich darf differenzieren.
Du musst nicht pauschalisieren, du darfst auch differenzieren.
Nuancen dürft man.
Also prinzipiell bin ich da so ein bisschen bei Matze, weil also man wird im September dann schon mal gefragt, so Silvester, was machst du und so.
Ich hab für Freunde, mich fragt keiner.
Naja, liegt wahrscheinlich
was weniger an deinen Freunden.
irgendwie wird man jedes Jahr immer früher damit konfrontiert, ne? Und ich bin aus dem Grund nicht so der Riesen-Silvester-Fan, weil ich schon immer das Gefühl hatte, Silvester muss die Party des Jahres werden. Wenn Silvester eine scheiß Party ist, dann ist das alte Jahr, verkackt, schon, das neue Jahr ist verkackt. Alles. Du hast einfach vollkommen die Kontrolle über dein Leben verloren und geht gar nicht mehr. Und dementsprechend ist Silvester dann meistens eben so eine Sache, wo du dann mit einer völligen Übererwartung in den Abend startest, fängst irgendwie mit einem dicken Essen an, gibst 400 Euro aus für deine drei Freunde, weil das muss jetzt irgendwie ein geiles Essen sein. Ist natürlich mega übertrieben, aber ne?
Komm.
Und
Corona ist nicht jedes Jahr.
Dann willst du auf irgendeine Party gehen, wo du 25 Euro bezahlst, kriegst einen Piccolo Sekt dazu, da stehst du aber 4 Millionen Stunden an, dann frieren dir die Füße ab und irgendwann um 3:30 steckst du in ein Taxi. Wenn du eins bekommst,
genau.
Fährst nach Hause und merkst dann, dass du Brandlöcher in der Jacke hast. Also irgendwie waren irgendwie kann ich dieser Erwartungshaltung nicht so viel abgewinnen. Auf der anderen Seite finde ich, ist es schon ja auch alleine von dieser Datumsgrenze immer auch so eine Benchmark, ne? Man kann irgendwie nochmal neu starten. Ich bin zwar auch nicht so der Typ für die krassen Neujahrsvorsätze, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ja auch für viele irgendwie so ein Ding ist, altes Jahr weg, neues Jahr wieder rein und jetzt kann man irgendwie die Sachen besser machen, die man davor 12 Monate so ein bisschen vor sich hergeschoben hat.
Das stimmt, das stimmt. Also ein bisschen Party machen ist okay, ja, aber nicht ganz so übertreiben, was Vorsätze etc. pp. Angeht, haben wir jetzt Julians Meinung entnommen. Oh, das war jetzt ein Peter-Klöppel-Absatz. So, entnommen. So, Peter-Klöppel macht das immer sehr gerne. Wenn er zwischen zwei Matzen switcht, macht er das immer ganz gerne. So, wir wollen natürlich, oh, hier, guck mal, der randaliert schon mehr. Pfeife kommt einmal ins Studio, wirklich. Und randaliert, weil er hat nämlich das Spiel mitgebracht, was wir heute spielen.
Ja.
Jeder, der die Weihnachtsfolge verfolgt hat, weiß.
Ich freue mich schon seit Tagen drauf.
Ist das so? Der weiß, dass Matze beim Wichteln. Ja, ich geb sie dir, Ich hab sie gerade in der Hand. Aber Matze,
ich merke, du schaffst das nicht ganz.
Yeah, doch, ich schaff das. Ich habe nur dabei geredet. Ich bin ein Mann, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig. So, Story Cubes.
Muss man das auch?
Ne, man hat 9 verschiedene Würfel mit verschiedenen Motiven drauf und muss sich daraus eine Geschichte bauen. Und wir machen das jetzt aber einfach mal so, dass wir jetzt quasi unser 2021 quasi die Story Cubes unser Glückskick sind. Wir bauen uns jetzt unsere Geschichte für 2021.
Wow.
So, und Matze hat letztes Mal den Mund ja ziemlich voll genommen. Und dann hat gesagt, ja, das ist ja genau mein Ding, das kann ich ja super. Und deswegen sage ich jetzt hier mal Knall mit Fall, kannst du mal anfangen.
So, also erstmal, es gab keine Vorgeschichte vorher. Jetzt gibt es Regeln, es ist schwieriger. So, also wollen wir...
Ja, stottern, schreibt man zusammen, jetzt machen
wir. Wollen wir einfach alle 9er auf einmal?
Natürlich.
Die 3 ersten Cubes für den Anfang, die 3... zweiten Cube und so weiter bis Ende.
Bist du jetzt ein Quartal aufteilende Ding oder was?
Nein, das so ist der Regel. Weißt du,
wir haben ja auch nur 9 Würfel. Wie willst du hier ein Quartal aufteilen?
Ja, naja, absolut. Aber 3 Quartale. Du gehst Leute, die sowas machen und IKEA-Pläne nie liest.
Ja, nur. So. Nee, wozu?
Und es muss.
Ist doch immer dasselbe bei IKEA.
Muss man anfangen mit Es war einmal nächstes Jahr.
Nee, mach das zukünftig.
Es wird einmal.
So, stark. Wie, jetzt darfst du dir aussuchen, mit welchen 3 du anfängst, oder was?
Genau.
Na los, dann machen wir jetzt. 10 Finger. Achtung, Matthäus 2021.
Es wird einmal klingelt mein Telefon. So, jetzt bin noch ein bisschen so verwirrt von der letzten Nacht und ich sehe nur ein L drauf. L bestimmt Liv. Ja, Liv ruft an.
Das heißt, bestimmt die Chefin.
Es heißt, wir sind nicht zusammen so nach Hause gekommen. Was passiert jetzt gerade? So, jetzt fange ich an zu suchen, was jetzt die ganze Nacht dann passiert haben kann. Und dann denke ich mir so, jetzt, okay, ich weiß nicht ganz genau, aber ja, scheiß auf, was da damals passiert ist. Ich denke mir so, lass uns über die Zukunft denken und Magic Position. Vergangenheit wegmachen und dann Zukunft denken. Und daher denke ich mir so, Idee, was machen wir nächstes Jahr? Dieses Jahr wird es einfach toll. Grenze sind wieder auf, Künstler arbeiten wieder.
Ja.
Jetzt endlich mal geht es los. Ich finde die Schlüssel für unseren Urlaub und dann gehe ich weiter. So, Urlaub wird auf gar keinen Fall gecampt. Aber wichtig ist es, ein schönes Wetter, ein paar Bergen, vielleicht das Meer. Eigentlich einfach in die Natur, damit wird man froh sein.
Ja, schönes also, Jahr, so in der Zusammenfassung.
In der Zusammenfassung, also auf jeden Fall macht er schon wieder Urlaub.
Was sonst, Mann?
Ja, nee. Du hast den goldenen Satz gesagt. In, glaube ich, einer der allerersten Folgen, die wir gemacht haben. Man geht arbeiten, um sich seinen Urlaub zu finanzieren.
Richtig. Oh. Das ist der Sergio, der das gesagt hat.
Der Sergio,
ja.
Gut. So, Julian, vielleicht als Gast?
Ja.
Jetzt bin ich aber gespannt. Julius 2021. Und bitte. So.
Alles klar. Ich teile mein Jahr tatsächlich mal, wie von Lars vorgeschrieben, in drei Teile. Die ersten vier Monate. Zu sehen ist ein Haus, ein Insekt und ein Baum. Steht natürlich ganz klar in meinem Horoskop dafür, dass ich ein Haus kriege. Im Wald. Ich komme aus Brandenburg, wissen viele nicht. Ich komme aus Brandenburg, ne? Mein Haus steht im Wald, selbstverständlich. Und sollte es noch weiterhin Beschränkungen geben, steht das Insekt dafür, dass ich Imker werde und eine riesengroße Bienenfarm aufmache.
Voll gut. Ich komme vorbei, Honig, super. Ja, doch, Honig.
Der kostet aber richtig viel. Ist mir, ne? Egal. Also mein Honig in Brandenburg, richtig teuer.
Geld spielt keine Rolle.
Machen nämlich nur drei Bienen und die brauchen richtig lange.
Die brauchen richtig lange. Da muss ich auch noch lange auf den Honig warten.
Ja, musst du lange warten.
Ah, okay.
Die Sache ist dann im April durch und mein Horoskop spricht dann von einer Schildkröte, einer Weltkugel und einer Waage, und das ist ja völlig klar. Also wir haben dann so im Mai, Juni, Juli muss man dann eben abwägen, ob man die Welt wieder bereisen möchte, und ich entscheide mich dafür und adoptiere aber eine Schildkröte, die ich auf dem Weg finde.
Galapagos.
Die braucht einfach, die liebt auch Brandenburger Wälder, habe ich
absolut
gelesen.
Voll.
Das mögen die. Ja, die bekannteste Schildkröte aus Galapagos.
Genau.
Ja,
genau.
Sandige Schildkröte, glaube ich auch.
Sie sind bekannt für deren Wolle.
Ja, genau. Und dann geht's weiter, September, Oktober, November, die kalten vier Monate, da ist zu sehen eine Sternschnuppe, ein Schloss, also zum Schließen einer Tür, nicht nochmal ein Haus, ja, und nochmal größer,
ja,
wäre vielleicht ein bisschen viel für ein Jahr. Und dann ist eine lachende und eine weinende Theatermaske zu sehen.
Wieder arbeiten, ne?
Und das könnte tatsächlich heißen, dass sich dann Ende 2021 die Eventbranche so ein bisschen erholt hat. Theater können wieder stattfinden. Es gibt keine geschlossenen Veranstaltungen mehr. Und die Sternschnuppe bedeutet natürlich, dass Wünsche in Erfüllung gehen und dass sich alles zum Besseren wendet.
Also,
vielen Dank.
Matze, tut mir leid. Ja. Das hat der Weichtier richtig gut gemacht.
Ja, das stimmt.
Bravo. Ja, jetzt kurzen Arm jetzt hier gehabt. So, gucken wir mal.
Ich höre schon Lars, wie er einfach so jeden zwei Sätze einfach lacht. Weil so.
Entschuldigen Sie bitte. So, ich fand das gut mit der Aufteilung in meine drei Quartale. Deswegen mache ich das jetzt auch so.
Findest du deine eigene Idee jetzt spitze? Ja?
Für meine Idee.
So läuft das hier bei euch.
Da ist immer so, er ist immer begeistert von seiner Idee.
Also, jetzt passt mal auf. Also, ich habe jetzt ein komisches Smiley. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was der ausdrücken soll. Hat da jemand eine Idee?
Nee, ist krass.
Was ist das?
Ist jemand, der überzeugt ist von seinen Ideen?
Okay, ich habe eine Pyramide und ich habe einen Drachen.
Ja, easy.
Ja.
Das ist klar. Mann!
Also erstmal startet mein Jahr krank. Ja. Werde dann natürlich auf Reha geschickt, weil es mir natürlich so schlecht ging. Das mache ich natürlich in Ägypten. Hole ich mir noch einen neuen Hausdrachen. Ja, und dann nehme ich den mit nach Hause. Und dass es aber ein ganz, ganz großes Problem mit dem Drachen gibt, das werdet ihr jetzt erfahren, weil der schläft nämlich sehr viel, nämlich 10 von 12 Monaten. Ja, deswegen gibt es ja einen schlafenden Dings, ein Schlafzeichen. Keine Ahnung.
Emoji ist das.
Ein Emoji,
ist der Fachbegriff.
Ein schlafendes Emoji. Ja, deswegen ist meine Stimmung mit dem Pfeil nach unten deutlich angezeigt, dass der natürlich in den Keller geht. Und ich mache mich dann einfach mal auf der Suche nach was Neuem. Weil jetzt so einen schlafenden Hausdrachen, der nur 10 Monate schläft da den ganzen Tag, finde ich jetzt nicht so spannend.
10 Monate
deswegen schlage ich ein Buch dafür auf. Ein Fachbuch für Haustiere. Und werde dort leider nicht so fündig. Und entscheide mein Hausdrachen ans Theater zu verkaufen, an Julians Imkereitheater, ja, damit er da schlafend im Theater quasi eine schlafende Rolle übernehmen kann. Keine Ahnung, wer ist denn schon lange tot?
Ja, die Frau, Rapunz. Hm?
Wer?
die La Belle au Bois Dormant.
So sieht's aus. Und währenddessen ich Julian den Schlafdrachen in sein Theater zurückbringe, oder bringe, damit er das in sein nächstes Stück einbauen kann, finde ich einen Schlüssel vom Keller und schließe mich aus Versehen selber ein und komme dann nicht mehr raus.
Oder? Wir freuen uns auf nächstes Jahr.
Oh ja, echt. Oh, das war echt negativ. Ich bin auch nicht gut drin.
Nee, haben wir gemerkt.
Nicht so gut wie du. Also Julians Geschichte fand ich aber am besten.
Ja, das stimmt. Wurde ich auch.
Und das sage ich nicht nur, weil er heute unser Gast ist.
Nee,
war wirklich gut.
Wir unterschreiben.
Ja, dafür mal hier einen Knaller am Himmel.
Wo ist der gekauft?
Wer ist gekauft?
Wo ist der Knaller gekauft?
Der Knaller, den habe ich noch von letztes Jahr im Keller gehabt.
Ah.
Der war noch übrig. So, wenn wir jetzt über Silvester reden, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, vielleicht können wir Julian ja noch so lange hier lassen.
Wollen wir das aufhören, dieses Ding?
Wieso? Ich habe ein Feuerwerk angemacht.
Ja, aber wir hören uns nicht ganz so gut.
Also so, dann ist doch fertig jetzt schon das Feuerwerk. So,
vielen Dank.
Du hast vorhin schon das Essen angesprochen.
Ja.
Ja? Jetzt erzähl doch mal, wenn man in Frankreich Silvester feiert und ihr esst ja sehr gerne und sehr viel, was ist denn so ein typisches französisches Essen an Silvester?
Naja, beim Silvester sind wir nicht so wie traditionell wie beim Weihnachten. Es ist eher so Welttradition, so wie Raclette, Fondue wird gemacht. Also bei uns gibt es auch diesen Unterschied zwischen Käsefondue und dann Fleischfondue. Also Fondue, der jetzt in Öl dann angebraten wird. Das wird auch sehr, sehr viel gemacht. Fondue Bourguignon heißt das. Also Bourguignon von Burgund. Das wird sehr viel gegessen. Es wird allerdings wie immer in mehrere Gänge gemacht. So mit,
natürlich, ja, natürlich.
Aperitivvorspeise.
Ja, ja,
so einfach mal ein Buffet können die nicht hinstellen, von vorne bis hin.
Kalte Platte.
Kalte Platte.
Kalte Platte.
Beste, ey. So halbe Eier, wo man das Eigelb rausgekratzt hat, noch mit Mario ein bisschen angerührt hat und dann schön mit der Spritztüllerin. Ja. So, erzähl bitte weiter.
So, genau so würden wir machen. Nachtisch ist auch sehr, sehr wichtig. Und wir feiern rein. Meistens von der Zeit ist der Nachtisch nach Mitte Nacht gegessen.
Ja, ja, gut, okay.
Das, also, sind bei das uns heißt, dann, ihr esst über den Nullpunkt sozusagen.
Ja, genau, richtig. Wow. An dem Moment, so wie es öfter nach der Käse, wird es dann jetzt...
Das ist aber auch schlecht, wenn man sich jetzt als guten Vorsatz genommen hat, ein bisschen fitter zu werden und ein bisschen gesünder zu essen, ist der Vorsatz ja eigentlich schon direkt im Arsch.
Ist ja noch der gleiche Tag, man war noch nicht schlafen.
Man war ja nicht schlafen.
Es sind nicht...
Das Schlafen zählt.
Noch einmal schlafen.
Okay. Genau. Ja, ist okay. Ja,
also so würden wir es machen. Und also so ein Rest ist dann zwar eigentlich klassisch. Es gibt keine sonst besondere Tradition, okay, so mit dem Essen. Wie ist das bei euch?
Ähnlich. Also viele machen halt so Buffet, glaube ich. Das ist relativ angesagt. In Familien sind halt so Raclette auch und Fondue, glaube ich, sehr angesagt.
Ist bei mir tatsächlich auch so das Silvesteressen, was mir als erstes in den Kopf kommt, ist Käsefondue, mhm, in jedem, ja, Fall, und Raclette.
Ja.
Und beim Raclette dann auch direkt, es gibt immer zu wenig Schälchen. Und
sowieso?
Irgendeine Ecke wird nicht heiß genug, um da ein Ei zu braten oder
irgendwas.
Das stimmt.
Irgendwas. Oh, da kann ich, aber da kann ich jetzt einen Insider-Tipp geben. Ich habe das perfekte Raclette, also meine Eltern haben das perfekte Raclette gefunden.
Ist es rund? Ja?
Nein, es ist eckig.
Ja.
Aber Schälchenproblem ist das gleiche. Das kann, da, den Zahn muss ich ja leider jetzt schon mal ziehen. Aber zumindest mit der Hitze. Mega. Ich schicke den Link.
Hat es auch noch so eine Grillplatte oben drauf?
Eine Stein- und eine Grillplatte.
Oh. So Stein. Otto Online?
Wir nennen hier keine Marken.
Sorry.
Naja, eigentlich, das ist ein Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich beim Raclette. Nee, ist, wie wir es machen. Es gibt verschiedene Methoden und das habe ich in Deutschland entdeckt, weil in Frankreich alle haben dieselbe Methode.
Nee, jetzt bin ich mal
die Methode in Frankreich ist ja so, du deckst deinen Teller mit alles, was du dann essen willst. Dann es gibt dann Kartoffeln, so Wurst, so Cornichons, Tomaten und so weiter. Und dann wird der Käse allein in der Schälchen dann warm gemacht. Und dann wird, ja, genau, und dann wird das Ganze dann über deinen, ja, Teller gelegt.
Ja.
Aber so, das ist auch so, das ist so Raclette-Käse, den man auf Festivals kriegt, ne? Wo du dann halt irgendwie, ja, so einen, stimmt, Teller und dann wird hau nur der, rüber, dann wird nur der so ein Kilo flüssiger Käse drüber, super, gewalzt.
Genau.
Und dann ist es
Essen. Dagegen spricht ja erstmal nichts.
Nee.
So generell überbackener, nee, Käse ist ja.
Genau,
ist
also
ja schon mal gut.
Wichtig ist auch, was für ein Käse ist, das ist auch richtig Raclette. Also es gibt auch der Kampf, ja, in Frankreich gibt es mit oder ohne Rand. Also jetzt in verschiedene, abhängig von der Region, wo du bist, das ist jetzt wirklich Enttopptung-Möglichkeit. Also
okay. Nee, mit.
Ja, mit. Ja. Mit, ich bin auch einverstanden.
Ja, ja, sehr gut. Nee, aber ich mache das tatsächlich auch so. Oben brate ich so ein bisschen Fleisch und so und Kartoffeln und dann mache ich mir das in Schälchen, mache dann den Käse drauf und überbacke es alles zusammen.
Bei uns ist ein Unterschied zwischen der Pirat, also wenn wir dann über der, also der Platte nutzen, um Fleisch zu machen zum Beispiel, das wird beim Raclette eigentlich nie benutzt, normalerweise. Bei uns wird beim Raclette nur der untere Teil, also für die Schälchen, wo der Käse reingetan
wird. Wozu haben die das da oben raufgebaut?
Und wann benutzt ihr die Platte?
Da machen wir so ein Fleischparty oder ich weiß nicht, wie das heißt. Okay. Also bei uns heißt das ein Pirat, also Pierre, weil du hast Stein, wie heißt das, Steinplatte gesagt. Ja. So Pierre ist Stein und das ist jetzt der Party. Also dann du machst Fleisch drauf, Stück von Fleisch, mit Gemüse und so weiter, aber es ist eine andere Aktivität. Also eine getrennte Aktivität als Raclette in sich.
Da steige ich überhaupt nicht hinter.
Weil die Möglichkeit ist ja da.
Warum sie nicht essen?
Ja, warum machen die denn das nicht? Verstehe ich wirklich nicht.
Ja, also, wir erlauben ein paar Nützung, aber es ist nicht in seinem Gericht.
Also man wird nicht gesteinigt, wenn man doch aus Versehen oben sein Fleisch brät und dann
ja, es
trotzdem von, noch einen Käse oben reinschiebt.
Es eng von deinen Gäste an. Also okay,
die Platten werden weggeschlossen. Ne? Also genau, die Schälchen werden weggeschlossen, genau. Und heute wird nur die Platte benutzt.
Ja, genau.
Ja. Ja, aber dann sind wir ja eigentlich auch schon wieder beim Thema, weil man muss ja auch da differenzieren, was zum Beispiel Fondue angeht. Julian hatte Käsefondue angesprochen. Hm. Ich kenne tatsächlich Fondue bei meinen Eltern früher mit Öl.
Ja, genau.
Habe ich noch nie
gegessen. Mit Fleisch, meinst du? Mit Fleisch.
Ja, Fleisch. Ja, ja. Also, aber na, ist halt frittiert.
Ja, ja, ja.
So,
ja,
frittiertes Fleisch und dann macht man sich da so ein Spießchen voll und dann brutzelt man das da drin und wenn man fertig ist, macht man das auf seinen Teller und Süßchen dazu und Salat, ja, und so.
Das System und Prinzip verstehe ich auch komplett, ja, aber.
Aber gut, dass ich nochmal ausführlich erklärt habe, ja, gerade. Ja.
Vielen Dank.
Ja, das ist ja visuelles Hören hier.
Aber was ich nicht verstehe, stell mir doch keinen Topf mit heißem, kochendem Öl
doch
auf den Tisch.
Geil.
Das da.
Boah. Nee. Vor allem, mein Vater hat mal gekleckert. Der hat das quasi auf dem Herd heiß gemacht, ja, und wollte den Topf dann halt ins Wohnzimmer tragen und ist, glaube ich, irgendwo mit dem Ellenbogen irgendwo gegengestoßen und dann ist wirklich so heißes Fett übergeschwappt. Krass. Auf den Teppichboden, ey, die olympischen Ringe eingebrannt. Wirklich, ohne Scheiß. Es ist runtergefallen und es sah aus wie so die olympischen Ringe. Teppich im Eimer.
Ja, ja.
Aber gut.
Deswegen, dafür muss man empfehlen, etwas so, der wärmt auf dem Tisch und nicht dann von dem Platte zum...
Naja, wenn du den, aber das kalt, jetzt kommen hier Profi-Tipps, ja. Mhm. Das Problem ist doch aber, wenn du so 1,5 Liter Öl hast, was kalt aus der Flasche kommt, ja, und du hast ja nur diesen kleinen Brennerchen da unten drunter.
Nee, nein, weil du meinst ein Brennerchen, aber es gibt so elektrisches Gerät,
ja,
wie
Mann,
beim Raclette,
so
das Ganze ist.
Ja, ich rede ja jetzt aber, ach so, nee. Ich
es tut
jetzt
mir
von,
leid, wir sind jetzt 2020,
ne? Da wurde die Brennpaste unten reingemacht.
Ich war noch nicht geboren, ne? Also.
Ach, du mal auf zu spinnen, ey, wirklich.
Wir machen Raclette offensichtlich falsch. Wir brauchen dazu,
ja,
einen kleinen Atomgrill und dann,
ja,
geht
absolut,
das auch schnell.
Ja.
Es ist so einfach so.
Ja. Aber das Geile ist ja natürlich, denkt man dann so als junger Mensch, so bei so einem 1,5 Liter kochend heißen Fett, ja, denkt man natürlich auch drüber nach, was könnte man da jetzt eigentlich so alles reinschmeißen?
Wie so ein Lagerfeuer, ne?
Naja, man muss ja ein bisschen aufpassen. Ne? So, also alles, was so sehr feucht ist, Tomaten machen sich ganz schlecht in heißem Öl.
Also schön, machen sie schon alles probiert.
Ja, aber was könnte man da noch frittieren?
Snickers.
Oh, die Engländer, ganz weit vorne. Stimmt, die ziehen das so durch so Bierteig und dann frittieren die das, ne?
Ja, ja.
Geil, wann machen wir denn das mal eigentlich?
Na, ich bin dagegen.
Da freuen sich die Kollegen im Studio Bummels, wenn wir hier 2 Liter Öl aufsetzen und erstmal 3 Stunden frittieren.
Ja, vor allem in so einem Studioraum.
Das riecht immer
das super.
Ja, freuen sich die Nächsten.
Das ist jetzt freundlich so.
Was können wir noch frittieren?
Eis wird auch manchmal frittiert, habe ich mir sagen lassen. Wobei da immer nicht verstehe,
wie das
geht. Verstehe ich physisch nicht. Physikalisch, meine
nee,
ich.
Nee, verstehe ich auch nicht. Eis. Da muss doch wahrscheinlich das so ähnlich sein.
Ja,
dass die da
irgendwie funktioniert.
Ja. Eine Kugel Eis in irgendwas reinmachen durch Feuer, also durchziehen oder.
In meiner Vorstellung ist das Eis in dem Moment weg.
Wo es drin kommt.
Wo es drin kommt.
Natürlich.
Ja, ja,
ist doch völlig,
ja,
normal. So, Matze, was schmeißen wir typisch Französisch jetzt in den Fondue-Topf?
Nee, Fleisch. Ja, Fleisch. Hab ich schon mal gesagt. Raclette ist Käse. Fondue ist Fleisch. Es ist nicht kompliziert.
Also
warum wollt ihr alles mischen?
So,
weißt du, es ist wie Pizza und
halt
Ananas. Das
halt
geht
doch
nicht zusammen.
Die Schnauze.
So. Tostarbeit. Nein.
Ich finde, es ist jetzt genau...
Es passt nicht
es
zusammen.
Es ist jetzt genau die richtige Stimmung, um sich von unserem liebevollen Gast Julian zu verabschieden. Mhm. Schön, dass du da warst.
Vielen
dass du dir Zeit
Einladung
genommen hast. Schön, dass du uns auch vor allem gerade ein bisschen was aus der Eventwelt erzählt,
ja,
hast jetzt in dieser,
echt,
Zeit, die ja für euch sicherlich alles andere als einfach ist. Deswegen jetzt noch kurz eine abschließende Frage.
Ja.
Was ist das nächste Konzert, wenn der ganze Bums vorbei ist? Wo gehst du hin? Wo stürmst du zuerst hin? Welche,
boah,
Band?
Ich habe keine, also habe ich mir wirklich noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe keine Tickets gekauft für nächstes Jahr. Ich weiß noch nicht, wo ich hingehe. Vermutlich wird's irgendein, hoffentlich dann stattfindendes gratis Rock Open Air, was im besten Fall direkt in der Stadt irgendwo stattfindet.
Sehr gut.
Ganz spontan.
Ja, ich warte noch. Also ich hoffe, dass meine Konzerte dann stattfinden nächstes Jahr. Gucken wir mal, wofür ich Karten habe.
Wofür also Karten?
Ja, für die Ärzte, für Seed.
Beatsteaks auch?
Die haben ja nichts gemacht.
Ah.
Weil die haben ja dieses Jahr 25-jähriges Bandjubiläum gehabt und wollten eigentlich dieses Jahr richtig hart abreißen halt zum Geburtstag. Ne? Und haben das zum Glück, bevor sie es veröffentlicht haben, kam schon die ganzen Beschränkungen und deswegen haben sie gar nicht erst irgendwelche Termine veröffentlicht oder irgendwelche Tickets verkauft.
Aber dann stehen die Chancen für nächstes Jahr ja nicht so
richtig. Absolut.
Ja. Da wird schon was kommen. Ich drücke,
ja,
euch die Daumen.
Ebenso, Julian, schön, dass du da warst.
Ey, vielen
das
Dank.
Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Frohes,
ja,
Neues, ne?
Frohes,
ja,
Neues.
Ciao.
Ciao.
So.
So.
So. Nee, also, was ich cool fand... Allerdings in Deutschland ist das ja noch mehr Traditionen beim Silvester habt. also als bei uns. Also aus der Feuerwehr. Sag mal, weil
ich weiß ja nicht, was ihr noch so für Tradition habt.
Wir haben dann nicht so viel.
Wir haben da wenig.
Ja? Aber ihr habt zum Beispiel auch so ein Ding, das ich entdeckt habe. Und das heißt so Bleigießen.
Ja, oder? Mittlerweile verboten. Also es gibt kein Bleigießen mehr.
Gießen verboten.
Nee, Gießen erlaubt, aber nicht mehr mit Blei.
Ah.
Ja, weil das ist super schädlich und so. Mhm. Deswegen, das haben sie jetzt so nach 100 Jahren mal rausgefunden, dass das ja nicht so gut wäre, wenn man das auf dem freien Markt verkauft. Nee, aber ganz ehrlich, Bleigießen, hat dir das was gegeben? Hat ganz
niemals.
Speziellen Kick gegeben? Ja, mich hat vor allem immer genervt, dass das alles gleich aussah.
Ja,
so, vielleicht konnte nie. Ja, und wenn man das nicht erkennen kann anhand der Figur, dann soll man das ja als Schatten an die Wand machen, ne? Damit man irgendwie so
noch
das
trotzdem
Ding noch
was
drehen
noch,
kann und trotzdem was reininterpretieren kann. Okay. Ja, aber ganz ehrlich, Reinhard Gräber hat mal gesagt, ist das ein Drachen oder ein Pony? Na, such dir doch was aus. So, und so war es halt immer, ne? So, man konnte irgendwie nicht so richtig geil daraus was ablesen. Aber was gibt's denn bei euch noch irgendwie, was ihr irgendwie als Tradition verfolgt an Silvester? Ein Tischfeuerwerk wird da wohl drin sein.
Nee, wirklich, sowas haben wir echt gar nicht. Also bei uns die Tradition, es gibt wenig davon, es gibt nur eins so, ich weiß nicht, wie dieses Adernbaum heißt, der hängt dann über die Tür zum Beispiel, wo man sich dann drunter küssen muss. Das habt ihr
also
auch.
Also wie an Weihnachten oder was?
Nee, ein Silvester ist bei uns in diesem Moment. Wie heißt das?
Keine Ahnung. Müsselzweig. Ja, aber so heißt es Weihnachten, oder?
Ja, aber bei uns ist das ein Silvester.
Ja, siehst du, alles ein bisschen verschoben bei uns.
Ja, genau. Ja, wo ihr habt kopieren wollten und dann.
Ja, so ist es. Okay, nicht mal Tischfeuerwerk. Was ist denn da los bei euch? Was ist denn so mit Glückssymbolen? Schornsteinfeger, Schweinchen, Marienkäfer, vierblättriges Kleeblatt. Gott, Alter. Vierblättriges Kleeblatt?
Ja, das haben wir.
Ah, das habt ihr.
Der letzte.
Sehr gut.
Das und ich nicht manche, ausdrücken kann.
Und manche packen sich auch so eine Schuppe vom Silvesterkarpfen, von dem Fisch, eine Schuppe ins Portemonnaie.
Ah.
In der Hoffnung, dass das für Reichtum und so, dass das nächste Jahr ordentlich Geld in die Kasse spielt.
Bei uns findet dann eher beim 6. Januar dann Epiphanie heißt das. Also jetzt, wir machen so ein Galette, ist so ein Brot, Mandelbrot so.
Okay.
Und drin wird immer so ein Fev, also so ein kleines Figur reingesteckt. Und derjenige, der das kriegt in seinen
Brotanteil sozusagen.
Genau, richtig. Kriegt auch, wird der König sein, also kriegt auch so einen Kron.
Ah, ja, okay.
Und meistens wird er dann dieses kleine Stück dann wirklich in dem Portemonnaie auch stecken und das schützt von vielen Sachen. Aber am Silvester in sich haben wir nicht. Wir schenken auch wenig Sachen. Und das ist jetzt einfach bei uns, bleibt das eigentlich so. Also es gibt nicht so viele Symbole, dass wir jetzt, wie hier in Deutschland habt, über das neue Jahr. Oder in Italien gibt es auch sehr, sehr viele Symbole, aber wir hier gar nicht. Also in Frankreich meine ich.
Schade.
Gar nicht.
So, und mit was haust du dir jetzt einen hinter die Binde, Silvester?
Champagner. Champagne-Shower.
Ah, okay. Ich hau mir mit Kaffee einen rein.
Oh, apropos Kaffee.
Ja, siehst du, ich habe noch was offen. Ha, mein wichtiges Geschenk. Richtig. Das müssen wir noch einlösen.
Ja, dann.
Hast du was mit bei?
Natürlich.
Hast du was vorbereitet?
Natürlich.
Das finde ich schon mal gut.
Habe ich alles gebucht.
So, warte mal, guck mal, der Pfeiffer hat extra noch einen schönen Knopf gebastelt. Dann gehen wir mal jetzt rüber zum
der Kaffeebefehl.
Wir machen jetzt Kaffee.
I come with you.
So, wir sind jetzt hier in der Küche vom Studio Bummens angekommen, damit wir jetzt den Kaffeebuffet machen können. Herr Pfeiff ist auch bei uns. Möchten Sie ganz kurz wenigstens sagen, dass Sie da sind?
Ich bin da.
So, Matze hat die Sorte rausgesucht.
Also Vorsicht, es ist nicht irgendwelche Kaffee, es ist ein Kaffee aus Berlin.
Aus wo?
Aus Berlin. Kaffee Bohemio. Der ist ein Deutsch-Kolumbianer, der jetzt in Berlin wohnt, schon seit mehreren Jahren.
Schön.
Und der selber dann jetzt dann roastet und dann der Mischung macht. Er hat dann jetzt mehr Zeit dann gebraucht, um das zu machen. Und wenn ihr das finden wollt, dann könnt ihr das auch finden. Er nimmt teil an verschiedenen Märkten in Berlin. Guck mal online, findet ihr das bestimmt das. Aber mehr über den Kaffee, wie wir uns nachher sagen können.
Oh, der ist aber... Der ist aber würzig.
Oh, würzig, ne? Vollmundig.
Aber von der
bestimmt.
Röstung her, wenn wir uns mal die Bohnen angucken, ne? Das ist schon eine helle Röstung. Das ist so wahrscheinlich 100% Arabica. Können wir mal schmulen. Region, Noten, fruchtig, Karamell. Oh, Marzipan, da werde ich aber sauer, wenn das wirklich so ist. Das ist gut. Röstung Medium, Soft, Schokolade.
100% Arabica.
100% Arabica. Weil die sind nämlich relativ hell geröstet. Es gibt von einer großen amerikanischen Kaffeehauskette, deren Espresso-Bohnen, wenn du die in der Hand hältst, die sind noch richtig fettig. Malen wir uns hier mal eine Portion. Und Profis, wie wir sind, werden wir das natürlich als Espresso verkosten.
Oh, da kommt er.
Oh ja. Crema ist schon mal top. Guck mal.
Oh ja.
Oh, er riecht aber hinten.
Ich glaube,
Ich glaube, er wird eine starke Säure haben.
Mhm. Also Säure ist es sicher. Mhm.
Herr Pfeiffer sagt nur, ja, ist richtig. So, guck mal hier, ich kipp den einmal um kurz. Und eigentlich Espresso, ne, bei 80 Grad. 80 Grad heißes Wasser. Schnell durchschießen mit viel Druck. Und eigentlich hat man nur 7 Sekunden Zeit, den zu trinken.
Auf geht's dann.
Nee, das schaffe ich jetzt nicht. Aber das musst du wirklich mal machen. Du musst mal wirklich, auch wenn man sich die Schnauze verbrennt, aber du musst das mal machen. Einen frisch durchgelaufenen Espresso innerhalb von 7 Sekunden trinken. Weil die Bitterstoffe sich dann noch nicht abgesetzt haben.
Ja, aber dann ist ja immer ein Ristretto und dann verbrennst du dich nicht. Sonst hast du keinen Geschmack mehr in der ganzen Woche.
So, jetzt wird er pumpig an der Stelle. Na, das ist doch super. So, na perfekt. Jetzt haben wir uns hier alle schön einen Espresso reingeknallt. Und sagen an der Stelle mal, danke, lieber Mathieu, dass du uns diesen leckeren Kaffee mitgebracht hast für meinen ersten Kaffeebefehl.
Ja, freue ich mich.
Der Kaffeebefehl.
So, und jetzt...
Jetzt bin ich auch wieder richtig wach. Awake.
Ja, awake.
Ja, richtig gut.
So kleine Käffchenbefehl.
Julian hat schon gesagt, dass er mit den Vorsätzen es nicht so ernst nimmt oder es sich selber nicht so aufdrückt, dass er sich irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr vornimmt. Wie sieht's denn da bei euch aus? Oder bei dir, besser gesagt.
Ich nehme mir nie Vorsätze Anfang des Jahres. Also ich finde so, wenn man so sich was vornimmt, dann muss man das auch jetzt, also ich würde das jetzt auf jeden Fall vor andere Menschen mir vornehmen, weil das ist jetzt so dieses Gesellschaftsdruck, wenn du dann das vornimmst. Für mich ist es überraschend, dass der Jahr fängt eher in September ein. Ich weiß, wie eine Saison, weißt du, wie eine Sportsaison wie Schulsaison oder so. Also ja. Ein Jahr fängt für mich dann von September bis zum große Ferienzeit in Juli und dann jetzt der Sommerzeit ist einfach Genuss und dann schönes Wetter und so weiter. Man tut Sache für sich, aber das Jahr klingt irgendwie für mich so, weißt du, auch selbst, also so war das in der Schule, ja, September bis dann Juni, ja. Also in Frankreich. Dann sportlich war auch dasselbe, also seien wir jetzt dann von August, dann Mitte August, dann bis zum jetzt Juni auch so. Und beruflich ist es auch so, weil jetzt von, also eigentlich jetzt von Januar bis zum September, dann ackerst du, um so viel Umsatz wie möglich zu machen. Und von September bis Dezember bereitest du nächstes Jahr vor, weil das schon alles jetzt entweder du rettest die Möbel, weil du jetzt nicht geschafft hast, dann den Umsatz bis hier zu erreichen. Mhm. Aber die große Saison ist schon hinter dir. Oder du hast schon gut geschafft und den baust du nur auf dann für nächstes Jahr. Und in dieser Saison, September, Dezember, also dieser Zeitraum ist für mich eher so, ich bereite mir auf nächstes Jahr vor. Und das ist schon das nächste Jahr, der angefangen hat. Deswegen ist dieses vorne, Vorsätze am Anfang nicht so toll. Und du kannst es zum Beispiel beim BVG sehen. Hä? Was meint er denn?
Hey, das verstehe ich wirklich bei der
BVG bereitet das schon seit Monaten vor. Nächstes Jahr mit die U5.
Ach so. Jetzt weiß ich ja, was du hinaus möchtest. Was will er denn jetzt mit der BVG? Worauf du natürlich hinaus möchtest, dass deine Lieblings-U-Bahn-Station jetzt nicht mehr existent ist.
In der Tat.
Die französische Straße.
Die französische Straße.
Französische Straße.
Die französische Straße.
Ja.
Du kannst nicht mehr aussteigen. Nee, du kannst auch nicht mehr einsteigen.
Ist den unter den Linden zum Opfer gefallen.
Ja, genau.
Ist zu beleidigt. Ja. So, was machen wir denn jetzt mit dem Geisterbahnhof? Ich bin dafür, weißt du, pass mal auf, jetzt schließen wir die Klammer des Abends. Wir machen nächstes Jahr eine große Paris an der Spree Silvestersause in der U-Bahn-Station der französischen Straße. Ich reiche das direkt mal morgen ein. Mal gucken, was Angie dazu sagt. Wird sie sicherlich nichts dagegen haben. So, und dann laden wir uns Super Acts ein. Pfeife wird am Klavier was vorspielen, denke ich. Keine Ahnung, wir beide machen eine Witzerunde oder so. Stellen wir noch hier so eine Mauer auf da und dann machen wir so ein bisschen Stand-Up-Comedy.
Wir machen eine Mauer auf, französische Straße.
Ja, Vorsicht, ne?
Gute Idee.
Ich meinte eher so eine Steinwand, wie man sie im Hintergrund von Stand-Up-Comedians aus Amerika kennt.
Jetzt verstehe ich.
Aber das halte ich für eine durchaus sinnvolle Idee, dass wenn wir nächstes Jahr die Corona-Pandemie alle überstanden haben, alle vorbildlich geimpft sind, dann machen wir eine fette Sause.
Ja.
Ja, aber was passiert jetzt mit dem Bahnhof, weißt du das eigentlich?
Nee, also ich habe jetzt, als BVG das kommuniziert hat online, es gibt Leute, die gesagt haben, ja, es muss so ein Partyort werden, ja, wie du. Es könnte aber auch so ein Kunstmuseum werden, so jetzt Kunsthalle und so. Aber mehr weiß ich nicht, vielleicht könnte man online mehr folgen, ne?
Ja, sicherlich. Guckt doch da gerne mal nach, liebe ZuhörerInnen da draußen, was mit dem U-Bahnhof Französische Straße jetzt demnächst passieren wird. So, wir gehen jetzt noch schön Saufi-Saufi machen, weil es ist ja nämlich gleich 0 Uhr. Ja, wir müssen ja gleich noch Feuerwerk starten. Ach scheiße, und bevor wir uns jetzt hier richtig einen reinknüppeln, wir brauchen ja erstmal was zum Reinknüppeln.
Richtig.
Was können wir denn trinken? Matze, hast du eine Idee?
Könnte schon sein.
Der Weinbefehl.
Mit Mathieu Girard.
Schön. So, natürlich
sagt... So, sagt er. So.
Natürlich, wer sagt Ende des Jahres, sagt Silvester. Wer sagt Silvester, sagt Champagne. Mm. Ein Silvester ohne Champagne, ja, ist kein Silvester.
Ein Silvester ohne Champagner ist kein Silvester.
In der Tat nicht. Und daher müssen wir schon wieder zusammen uns in der Richtung zum Champagne-Region orientieren. Und da fahren wir direkt zum Reims. Reims, zweite Hauptstadt der Champagne. Nicht vergessen, Épernay ist die Hauptstadt der Champagne. Kleinere Stadt, aber größere Geschichte.
Wie wird das geschrieben?
Reims.
Reims?
Ja, in der Tat. R-E-I-M-S. So.
Reims.
Reims, genau.
Okay. Jetzt weiß ich doch, der Champagner kommt aus Reims.
Oh mein Gott.
Werner, hast du den Champagner aus Reims da? So, bitte. Weitermachen.
Dankeschön. Mhm. Und jetzt für Silvester habe ich jetzt ein besonderes gesucht, den ich jetzt öfter getrunken habe, als ich jünger war, weil ich dann für diese Unternehmen gearbeitet habe.
Oh.
Ich habe in Berlin gesucht und ich habe dafür täglich 35 Euro gefunden. Also ihr findet das beim Hit in Steglitz.
Piep.
Ja, sonst habt ihr eine Schwierigkeit, das zu finden. Das Champagner heißt Demoiselle, mhm. Ja, extraordinär. In Frankreich kostet dieses Champagner ungefähr zwischen 24 und 26 Euro, also das ist um euch zu sagen. Also,
ja.
Aber 35 kommt ja noch klar im Vergleich zu den Preisen. Also warum diese Demoiselle jetzt für Silvester? Zuerst ist sie wirklich jeder zugänglich im Geschmack. Jeder mag La Demoiselle. Es gibt wirklich sehr wenig Leute, die jetzt nicht zufriedengestellt sind mit dem Champagner. Warum? Weil er nicht so sauer, also nicht so Säure anbietet, sondern von dem Weintrauben, der jetzt sonst in Champagner ist. Er ist nicht so mineralisch, das heißt, er ist nicht so dünn im Mund. Also man kann das auch wirklich greifen, es hat Geschmack, aber es ist die Bübel, also die Blasen sind dünn und es ist angenehm zu trinken.
Also daher leicht perlig sozusagen.
Leicht perlig, ja.
Nicht aber ganz so doll.
Genau.
Und nicht ganz so wässrig, habe ich
gesagt. Richtig. Ja, also okay. Wässrig auf gar keinen Fall. Also deswegen ist er jetzt nicht zu rund. Er ist wirklich angenehm, es passt für jeder. Es ist wirklich dann ein Moment zu teilen. Die Flasche ist super schön.
Okay. Ja,
also die kann man auch dann jetzt als Kerzenständer mal hernützen.
Oh.
Passt super. Oder für meine manchen dann so für Raketten steigen. Könnte auch ganz praktisch sein. Ja. Daher, ich würde euch dann trotzdem warm empfehlen, sowas zu trinken, euch eine Freude damit zu machen, statt einen sehr teuren Champagner zu kaufen, der vielleicht jetzt in der Flasche nicht so viel hat.
Sprichst du etwa von Möd?
Wir haben von Reims gesprochen, also nee, von Möd.
Von Möd. So, optimale Trinktemperatur des Champagners?
Pff, ja, also jetzt unter 10
so
Grad.
So Balkonkühler an Silvester?
Balkonkühler,
ja. Ja, so 5, 6 Grad
auf dem Balkon. Ja, ein bisschen, gleich ein bisschen wärmer wäre ein bisschen besser. Aber
ah,
jetzt,
echt?
Ja, so 8, 9 Grad, 7, 8 Grad, das ist super.
Okay, und den genau. Nehmen wir jetzt gleich zum Anstoßen, oder?
Ja, gerne, darauf freuen wir.
Ja, wie wir immer wissen, der Lasi trinkt sowas nicht gerne, richtig. Aber ich lasse mich heute mal auf dem Anstößchen, lasse ich mich heute mal drauf ein, ne, dass wir dann schön um Mitternacht dann drauf anstoßen können. Vielen Dank für diesen wunderbaren...
Der Wein.
So, und jetzt neigen wir uns schon langsam so ein bisschen dem Ende unserer kleinen Silvester-Sause hier,
richtig.
Im Studio Bummel sozusagen, aber wir können natürlich jetzt nicht einfach die Zelte abbrechen und nach Hause gehen, wir müssen uns natürlich auch für dieses vergangene Jahr, auch wenn es etwas Corona-lastig war, trotzdem ein paar Leuten bedanken, ne? Also wir danken natürlich im Studio Bummels, dass wir uns hier austoben dürfen und immer Wasser wegsaufen dürfen und den Kaffee trinken dürfen, wir danken Caro.
Ja, das
Caro
erste...
Rumsteg.
Danke.
Caro Rumsteg ist nämlich die junge, sympathische Frau, die unsere Soundschnipsel immer gesprochen hat. Warte, den hier?
Hier ist Matthias.
So, dann bedanken wir uns natürlich auch bei unseren zahlreichen Gästen, die wir hatten. Jaco Norris hatten wir zu Gast in der Leitung.
Reik.
Wir hatten Reik hier, den Kollegen von der Bundeswehr.
René.
René Treder, unseren neuen Lieblingspsychologen, genau. Bei dem ich jetzt jede Woche einmal auf der Couch liege und... ein bisschen über meinen Hypernoelismus spreche, damit wir das ein bisschen gebändigt kriegen.
Unsere Freunde von Paarzeit?
Unsere Freunde von Paarzeit, absolut. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Hier, wie hieß dein Kollege, mit dem du einfach telefoniert hast am Anfang?
Danke, Thomas.
Super, vielen, vielen Dank. Scherer und Zimmer.
Natürlich, ja. Und Zimmer, die muss begleiten jetzt seit Anfang an.
Das stimmt,
quasi.
Ja.
Ja. Also, Lars, wirklich, danke an deine Mutti.
Ah, ja, danke deiner Mutti.
Dankeschön.
Danke.
Also Julian, natürlich.
Ja, Julian, unserem letzten Gast. Bonnie, ganz lieben Dank, die Fotos geschossen hat von uns.
Danke an Sandy und Liv, die uns da
ja,
die ganze Zeit zuhören und unterstützen.
Das stimmt.
Sehr, sehr wichtig.
Und uns Auslauf geben, dass wir uns hier austoben dürfen. Und wen dürfen wir gar nicht vergessen? Ey.
Natürlich.
Natürlich uns.
Ja. 1, 2, 3.
Genau, das Bermuda-Dreieck. Nein, ganz, ganz herzlichen Dank Pfeife. Auch an Pfeife. Ja. Der Mann, der tatsächlich dafür sorgt, dass das hier alles nicht nur inhaltlich schön gefüllt ist mit super Ideen, sondern dass das natürlich auch super klingt. Und weil es das Jahr der guten Vorsätze ist und wir gerade über Pfeife gesprochen haben, unserem guten Tonmann, würde ich gerne noch unseren ZuhörerInnen eine kleine Podcast-Empfehlung aussprechen, so quasi als Vorsatz fürs neue Jahr, dass die Kollegen da gerne mal reinhören. Es handelt sich nämlich um den wunderbaren, geilen, unglaublich unterhaltsamen Podcast Eulen vor die Säue. Mein neuer Lieblingspodcast nach unserem Podcast.
Ja, natürlich.
Ja, also ich höre ja immer unsere Folgen.
Deswegen haben wir so viele Zuhörer.
Deswegen haben wir so viele Zuhörer. Aber das weiß ja gar keiner. So, aber wir empfehlen euch auf jeden Fall mal bei Eulen vor die Säue reinzuhören.
Ja.
Kennst du den schon, Matze?
Nee, ich kenne den noch nicht. Deswegen werde ich der.
Das ist auch schlecht, deswegen musst du da direkt mal einschalten. Das ist nämlich der Podcast von Frank Tonmann.
Ja, der gute Frank.
Der Frank. Viele werden ihn kennen. Der Mann ist immer wieder mal zu sehen bei den Shows von Joko und Klaas.
Aha.
Ja, weil er nämlich der tippitoppi Tonmann ist und wird immer mehr involviert und ist halt irgendwie auch bei Duell um die Welt immer mal mit dabei und muss mit den Stars da mitreisen und begleitet die. Und der macht den Podcast aber auch nicht alleine, sondern noch mit seinen Kollegen Basti und Thomas. Thomas ist übrigens der Typ, der die ganzen geilen Joko-Tagebucheinträge geschrieben hat. Ne? Bei Aushalten nicht lachen. Und die Kollegen haben sogar noch einen kleinen Gruß dagelassen.
Oh, cool.
Ja.
So, läuft, Thomas. Hallihallo, wir sind's. Eulen vor die Säue in Gestalt von Frank,
Basti
und Thomas.
Ja.
Fette Shoutouts an unseren Partner-Podcast. Kann man das schon sagen?
Ja. Ich kenne die Regeln nicht.
Paris an der Spree mit Lars und René.
Mathieu. Das ist besser.
Mit Lars und Mathieu.
Mathieu, aber René ist auch nicht
schlecht. René, das reimt sich, das ist ja der Joke. Weil.
Ja, aber das kann man beides sagen vielleicht.
Dann legt ihr da bitte Mathieu drüber, weil das ist sonst despektierlich. Ja, ist sonst echt frech.
So, genau, der Chris von dem Podcast, der ist ja auch ein Tonkollege. In dem Moment mache ich gerade den Tonmann-Gruß.
Konnte ich leider nicht sehen.
Ja. Und der hat mich gefragt, ob wir hier auch, weil der hat mir noch heute ein Kabel geliehen, weil der war hier nicht mal ganz so original bei uns, ne?
Ja.
Und
da
hat er gefragt, ob wir einen Gruß rausschicken können.
Ja, ich dachte, natürlich. Wir haben auch Silvester immer. Heute und Silvester, finde ich, hoffe, ihr habt schon ordentlich einen im Tee. Paris an der Spree. Ja. Ich finde, das muss ich reimen alles. Ne? Vielleicht musste sich dann Mathieu doch in René umbenennen.
Und, die vergleichen halt immer viel, wie macht man das in Frankreich und wie macht man das in Deutschland?
Ja, ich weiß. Das ist ein richtig tolles Konzept im Gegensatz zu uns, die einfach nur immer von Frank hier illegal in der Mittagspause hier reingefärbt werden in seinen Technikbunker. Und das ist ja wenigstens mal was Gehaltvolles.
Ja.
Und deshalb fette Props.
Oder?
Fette Props.
Und jetzt dann schon mal guten Rutsch.
Und genau, in eurem Hintern möchten wir überwintern.
Okay.
Ich finde, muss ich alles reimen. Wenn man so einen Reimetitel hat, dann muss ich alles reimen. Okay.
Ich mach aus, ja?
Okay. Okay.
Tschüss, Chris.
Cool. Ja, perfekt.
Ja.
Vielen, vielen Dank, ihr Lieben.
Einen Teil haben wir auch noch nicht bedankt. Also wir haben unsere besten Gäste bedankt.
Ja.
Ja, zu uns.
Ja.
Zu unserer
Zuhörer.
Frau. Aber zu unserer Zuhörer und Zuhörerin.
Habe ich das nicht gesagt?
Nein, natürlich nicht.
Ich schäme mich. Wir schneiden das an der Stelle. Und natürlich herzlichen Dank an die Abermillionentausend ZuhörerInnen da draußen.
Die regelmäßig jeden 2 Wochen unsere Podcasts
zuhören. Absolut. Und da machen wir dann 2021 einfach weiter. Rutscht jetzt gut rein. Wir gehen jetzt unten mal einen fetten Brummer zünden.
Mhm.
Und eine kleine Fontäne und eine Wunderkerze. Weil alles. Es ist ja kein Böllern erlaubt.
Ja, richtig.
Wir müssen halt mit Ganzjahresfeuerwerk auskommen.
Mhm.
So heißt das nämlich, ne?
In der Tat.
So, von daher rutscht gut rein, kommt gesund rüber. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder.
Bis bald.
Bis bald.
Paris an der Spree.
Tschüss.
Was denn? Lars, wir haben was vergessen.
Was haben wir vergessen?
Nächste Monat ist Januar.
Stimmt. Wir verabschieden uns in eine kurze, knackige Winterpause und bereiten ganz viele tolle neue Sachen vor.
Richtig.
Für das neue Jahr. Und werden uns etwas zurückziehen und etwas vorbereiten. Und dann hört ihr uns ganz bald wieder. Und am besten abonniert ihr uns.
Könnt ihr machen.
Auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Dann verpasst ihr nämlich nicht den Wiedereinstieg, wenn wir wieder da sind. Es dauert nicht lange.
Bis bald,
stay tuned.
Paris an der Spree, Lars, Mathieu, des voisins, on vit tous les deux à Berlin. Nous avons grandi dans des lieux géopolitiques très proches, pourtant on voit des différences et on va essayer de les expliquer. On en parle dans Paris an der Spree, partout où vous trouvez des podcasts.